hr-info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Bei der Bahn wird wieder gestreikt. 24 Stunden lang läuft der zweite Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. Natürlich auch mit Auswirkungen bei uns in Hessen. Der Personenverkehr ist von Donnerstagabend 22 Uhr bis Freitag 22 Uhr betroffen. Bei diesem Streik soll es bundesweit Auswirkungen geben auf den Fern- und auch auf den Nahverkehr. Im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel, ja, da sind dann auch S-Bahnen betroffen. HR-Info-Wirtschaftsreporter Lars Hofmann berichtet für uns.
Ein Student am Darmstädter Bahnhof. Der 24-stündige Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL macht ihn wütend.
Ich würde es verstehen, wenn Leute im Pflegebereich, im Krankenhaus streiken würden. Aber da mehrmals im Jahr diese Streiks, also ich finde das eine absolute Frechheit, muss ich ehrlich sagen.
Ein anderer Bahnkunde ist da deutlich entspannter. Er hat sich schon überlegt, wie er während des Streiks ans Ziel kommt. Den Ausstand selbst nimmt er gelassen hin.
Die werden schon ihre Gründe haben, ja. Also ich fahre dann von Weiterstadt mit dem Bus aus nach Darmstadt.
Die Bahn hat mit einem Notfahrplan reagiert. Im Fernverkehr sollen bundesweit 80% der Verbindungen gestrichen werden, sagt Bahnsprecher Achim Staus.
Wir empfehlen unseren Reisenden, wenn es geht, ihre Reise vorzuziehen. Fahrkarten gelten flexibel. Trotzdem werden wir nicht alle Fahrgäste mitnehmen können. Wir empfehlen daher wieder, so schwer uns das fällt, den Reisenden auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten.
Die Kosten für Tickets oder Reservierungen kann man sich erstatten lassen. Knackpunkt in der Auseinandersetzung ist die Forderung der GDL nach kürzeren Wochenarbeitszeiten für Lokführer, Zugbegleiter oder Fahrdienstleiter im Schichtdienst. Die Bahn will gar nicht darüber reden, lehnt diese Forderungen als unbezahlbar ab. Für GDL-Chef Klaus Wieselski sind kürzere Arbeitszeiten aber unerlässlich, um die Jobs attraktiver für junge Menschen zu machen, die das Unternehmen dringend benötigt.
Und das ist von Bedeutung, weil die Menschen in der heutigen Zeit viel sensibler darauf reagieren. Familienleben, Freizeitgestaltung, und das ist eben im Schichtsystem immer stark eingeschränkt.
Eines sichert Klaus Wieselski aber allen Bahnkunden zu. Rund um Weihnachten und rund um den Jahreswechsel wird dann nicht mehr gestreikt werden. Für viele Bahnfahrer ist das eine gute Nachricht.
Das finde ich optimal. Das für die Weihnachtsreisende ist das ideal. Ne?
Freut man sich immer, wenn die Bahn fahren. Ja.
Allerdings gilt diese Zusicherung, nicht zu streiken, nur bis zum 7. Januar. Und zurzeit läuft auch noch eine Urabstimmung über längere, gegebenenfalls sogar unbefristete Streiks. Klaus Wieselski jedenfalls ist sich sicher, dass seine Gewerkschaftsmitglieder dem zustimmen werden.
Wir werden am 19. Dezember die Urabstimmung auszählen und dann werden wir bis zum 7. Januar keine Arbeitskämpfe durchführen, aber anschließend wird es länger und heftiger sein, wenn die Arbeitgeberseite sich nicht bewegt.
Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. 24 Stunden dauert der, bis Freitagabend 22 Uhr. Über die Hintergründe hat uns Reporter Lars Hofmann berichtet. Kriege, Klimawandel, Leistungsdruck, Diskriminierung, Einsamkeit und Armut. Oft sind es die Eltern, die sich deshalb um die Zukunft ihrer Kinder sorgen. Aber was, wenn sich die Kinder und Jugendlichen selbst vor ihrer Zukunft fürchten und darüber krank werden? Wer kümmert sich um ihre Sorgen und Nöte? Der aktuelle Kinder- und Jugendreport der DAK Gesundheit Hessen kommt zu einem besorgniserregenden Ergebnis. Reporterin Jutta Nieswand berichtet.
Die Corona-Pandemie liegt zwar hinter uns, aber die vielen Einschränkungen, unter denen junge Menschen gelitten haben, belasten Kinder und Jugendliche nach wie vor, denn die Weltlage hat sich seitdem nicht verbessert und das bereitet Heranwachsenden Sorgen.
Ob der dritte Weltkrieg kommen wird, wegen den ganzen Kriegen und sowas.
Vielleicht so mit dem Krieg jetzt in der Ukraine oder so in Israel und so, das vielleicht so ein bisschen.
Also man kriegt ja viel auf Instagram und so mit, dass es halt gerade so viele Kriege gibt und man den Leuten halt nicht so, also man kann ihnen schon helfen, aber es ist halt schwierig.
Immerhin können sich junge Menschen jetzt wieder direkt austauschen, können darüber reden, was ihnen auf der Seele liegt. In Zeiten von Corona war das nicht oder nur eingeschränkt möglich. Eine neue Analyse der DAK Gesundheit Hessen hat nun ermittelt, dass nach wie vor noch Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre psychisch erkranken und dann auch in einer Praxis Hilfe suchen. Da spielt auch Corona immer noch eine Rolle, sagt Britta Dahlhoff, Leiterin der DAK Landesvertretung Hessen.
Wir glauben, dass Corona ein Auslöser war und immer noch ist, weil es bleibt ja auf hohem Niveau. Und selbst wo die Maßnahmen gelockert wurden, kamen ja die nächsten Krisen. Oder die waren schon immer da, aber sie wurden viel präsenter. Also als Beispiel Umweltschutz, die Klimakrise oder auch die anhaltenden Kriege. Wir glauben, das macht den Kindern Angst. Das macht den Familien Angst. Und Eltern können es nicht in dem Maße auffangen, wie sie es vielleicht früher gekonnt haben.
Laut DAK-Analyse sind es vor allem Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren, die psychisch erkranken, an Depressionen, an Angst und Essstörungen. Das heißt nicht, dass Junge nicht auch belastet sind, aber es zeigt sich anders.
Wenn Mädchen eher in sich gekehrt sind und Probleme mit sich selber ausmachen, zeigen Jungs öfter auffälliges Verhalten in, ich sag mal, Lautwerden. Oder aber sie ziehen sich zurück vor den Computer und tauchen in der Öffentlichkeit nicht mehr auf. Wir haben noch weitere Studien zu Mediensucht gemacht und da sehen wir einen Anstieg bei den Jungs. Wir glauben einfach, dass das Verhalten von Mädchen und Jungs unterschiedlich ist.
Das erlebt auch Kinder- und Jugendarzt Ralf Möbus in seiner Praxis in Bad Homburg so. Zu ihm kommen vor allem junge Mädchen mit psychischen Erkrankungen, die dann auch dringend Hilfe brauchen. Doch die ist nicht leicht zu bekommen, erzählt er.
In der ambulanten Kinder- und Jugendpsychotherapeutischen Behandlung ist es nach wie vor sehr schwierig, eine Behandlung zu bekommen. Die Kassenärztliche Vereinigung ist natürlich dafür eingetreten, dass innerhalb eines Monats ein Erstgespräch stattfindet. Das heißt aber noch nicht Therapieplatz. Auf Therapieplätze warten die Jugendlichen momentan 6 Monate.
Über den aktuellen Kinder- und Jugendreport der DAK Gesundheit Hessen hat Jutta Niesband für uns berichtet. Die Deutsche Umwelthilfe hat es gefordert, die Polizei auch und die Ärzte sowieso. Ein Böllerverbot zu Silvester. Jetzt gerade fängt der Handel an, sich mit Feuerwerk einzudecken. Allein letztes Silvester wurde Feuerwerk für 180 Millionen Euro verkauft, so viel wie noch nie. Aber in der Gesellschaft, da gehen die Meinungen zum Thema Böllern auseinander. Unsere hr-Info-Reporterin Nina Michalk ist dem mal nachgegangen.
Wer kennt das nicht? Es ist kurz vor Neujahr, die Sektgläser sind gefüllt, die Sekunden werden runtergezählt und die Raketen stehen bereit.
Ich liebe Böllern, also ich wäre schon ein bisschen traurig, wenn es ein Böllerverbot gäbe.
Weil es einfach Spaß macht, sonst gehört irgendwie zu Silvester dazu.
Das ist eine Tradition, sollte bleiben.
Was meinst du, Mama?
Mir gefällt.
Ich denke, man sollte da nicht so streng sein.
Trotzdem sind laut einer jüngsten Forsa-Umfrage fast 60% der Deutschen
dagegen, kein Feuerwerk.
Es gibt natürlich auch welche, die es übertreiben, ne?
Weil es ist erstens Umweltverschmutzung und zweitens sehr laut und es ist einfach zu gefährlich, auch mit Kleinkind da vor die Tür zu gehen.
Gerade erst hat die Deutsche Umwelthilfe die Innenminister dazu aufgerufen, das Böllern zu verbieten. Die Gründe sind zahlreich, sagt deren Expertin Hanna Rein. Es fange beim giftigen Müll an und höre beim ungesunden Feinstaub auf.
Wir erreichen in der Silvesternacht nicht selten in Ballungsgebieten, in Städten Feinstaubwerte von über 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter in der Stunde. Eine Durchschnittsbelastung in der Stadt liegt ungefähr bei 18 Mikrogramm, nur mal um das plastisch darzustellen.
Dem Aufruf angeschlossen haben sich insgesamt 20 Organisationen, darunter die Bundesärztekammer, die Polizeigewerkschaft, Umwelt- und Tierschützer. Hundebesitzer, die gerade draußen Gassi gehen, sind zwiegespalten.
Er ist schon ein bisschen ängstlich, aber es bleibt ja dann jemand dabei und dann klappt das eigentlich ganz gut.
Sofort, mein Hund ist total ängstlich, den muss ich immer eigentlich dopen.
Ich bin auf jeden Fall für Böllerverbot, weil die Tiere sehr darunter leiden. Das muss nicht sein.
Aber nicht nur die Tiere haben Stress, sondern auch diejenigen, die an dem Abend im Einsatz sind. Die Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei, bestätigt Jens Moorherr, Chef der Hessischen Polizeigewerkschaft.
Die Polizeibeschäftigten sind die Zielscheiben mittlerweile in den Silvesternächten. Das haben wir im letzten Jahreswechsel in Berlin besichtigen können. Und deswegen unterstützen wir auch ein temporäres Böllerverbot, da wo es Sinn macht, wo viele Menschen zusammenkommen, wo die Aggressivität steigt.
Das letzte Silvester war aus dem Ruder gelaufen, vor allem in Berlin. Das ärgert Chris Fritsch vom Feuerwerksladen Rhein-Main. Sein Laden würde bei einem Verbot natürlich pleite gehen. Aber die kriegsähnlichen Zustände sieht auch er kritisch.
Ja, na klar, das hat ja nichts damit zu tun, was wir verkaufen, das ist ja der Witz. Also Feuerwerk ist gefährlich, machen wir uns nichts vor. Aber das, was zum Beispiel in Berlin passiert, die schießen da Kugelbomben. Das sind Webshops aus dem Ausland, wo das bestellt wird. Und auch diese lauten Böller, die Blitzsatzböller. Diese ganzen Sachen, die sind ja illegal komplett in Deutschland und auch nicht verkäuflich.
Böllerverbot ja oder nein? Die Gemüter sind bei diesem Thema gespalten. Reporterin Nina Michalk hat uns über die Argumente informiert. Am Donnerstagabend hat das mehrtägige jüdische Lichterfest Chanukka begonnen. In den vergangenen Jahren haben viele jüdische Gemeinden in Hessen auch öffentlich gefeiert. Mit Kulturprogramm und Chanukka-Leuchtern in den Innenstädten. Aber wie ist das in diesem Jahr? Denn weltweit und auch bei uns in Deutschland bricht sich der Antisemitismus mal wieder Bahn. Sicherheitsbehörden warnen vor Anschlägen. Wie blicken also Jüdinnen und Juden auf die kommenden Festtage? Reporterin Alicia Lindhoff hat sich bei jüdischen Gemeinden in Hessen umgehört.
Verstecken wollen sie sich nicht, sagt Henrik Friedmann. Er ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Offenbach. Am letzten Abend des Lichterfestes, das ist in diesem Jahr der 14. Dezember, soll der Chanukka-Leuchter erstrahlen. Und zwar mitten in der Innenstadt, vor dem Rathaus. Alle Offenbacherinnen und Offenbacher sind eingeladen.
Wir feiern genauso wie die Jahre zuvor mit Lichterzünden. Wir werden auch öffentlich Lichterzünden wieder. Und das wird in ganz Deutschland wieder passieren, eigentlich in der ganzen Welt. Wenn wir das aufgeben würden, würde ich sagen, hätten die anderen gewonnen.
Sicherheitsbedenken gibt es, natürlich. Aber das ist für Henrik Friedmann und seine Gemeinde nichts Neues.
Ja, mit dem 7. Oktober hat sich das Ganze verstärkt. Aber die Bedenken sind immer da. Morddrohungen oder ähnliche Drohungen, Gott sei Dank, in Offenbach. Keine. Gibt es Beschimpfungen? Ja, die gibt es. Aber die gab es auch in den Jahren zuvor.
Für ihn kein Grund, sich einschüchtern zu lassen. Chanukka hat aus seiner Sicht große Bedeutung für Juden in aller Welt. Erinnert wird an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem vor mehr als 2000 Jahren.
Chanukka ist ein Zeichen dafür, dass wir schon seit Jahrtausenden bedroht sind, was Chanukka erinnert an die Zerstörung des zweiten Tempels, erinnert aber auch, dass es immer Hoffnung gibt. Es gibt immer Hoffnung und es gibt immer weiter, aber es zeigt auch, dass wir als jüdisches Volk oder als jüdische Religionsgemeinschaft stark waren und immer stark sein werden.
Auch in anderen jüdischen Gemeinden in Hessen hält man an den Plänen für die öffentlichen Feiern fest, zum Beispiel in Gießen. Die größte gibt es in Frankfurt. Dort wird am kommenden Sonntag, wie schon in den vergangenen Jahren, ein mehrere Meter hoher, neunarmiger Chanukka-Leuchter vor der alten Oper erstrahlen. Das gemeinsame Feiern, auf öffentlichen Plätzen, aber auch in den Synagogen und zu Hause, hilft vielen mit der Trauer, der Sorge und der Wut der vergangenen Wochen umzugehen. In Wiesbaden hat die Gemeinde in diesem Jahr zwei Chanukka-Leuchter. Einen davon zünden sie für die verbliebenen Geiseln der Hamas. Viele freuen sich trotz allem auf die 8 Festtage. Thorsten Schmermund ist Mitglied der jüdischen Gemeinde in Marburg.
Die Familie trifft sich abends, wir machen den Chanukka-Leuchter an. Es gibt die üblichen Chanukka-Gerichte, so wie Latkes, das sind Kartoffelpuffer oder Kartoffelpfannkuchen. Das Schöne ist halt, dass die Familie sich mal kurz trifft, man kurz zur Besinnung kommt und das eigentlich das Besondere am Tag ausmacht.
Etwas vorsichtiger ist die Familie in diesem Jahr trotzdem.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir uns schon überlegen, ob wir den Chanukka-Leuchter so wie jedes Jahr ins Fenster stellen oder ob wir das in diesem Jahr vielleicht lieber nicht tun, aufgrund der aktuellen Situation. Wir dann nicht unbedingt durch den Chanukka-Leuchter im Fenster zeigen wollen, hier ist ein jüdisches Haus.
Wohl aus einem ähnlichen Gedanken heraus haben die katholischen Gemeinden im Hochtaunus- und Main-Taunus-Kreis dazu aufgerufen, in den kommenden Tagen aus Solidarität abends zwischen 19 und 20 Uhr eine Kerze ins Fenster zu stellen. Das Motto: Mein Licht gegen die Dunkelheit.
Das jüdische Lichterfest Chanukka hat am Donnerstagabend begonnen. Das war ein Bericht von unserer Reporterin Alicia Lindhoff dazu aus hessischer Perspektive. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.